Genau. Ja, ich wurde mal wieder gefragt, ob ich nicht mal Lust habe zu predigen, ob ich was auf dem Herzen habe. Und ich hatte vorige Woche in der Bibel etwas gelesen. Das hat mich irgendwie ein bisschen stutzig gemacht. Konnte nicht genau den Finger drauflegen. Warum? Aber ich finde das immer interessant, wie Gott das so macht. Der Heilige Geist ist ja da und oft ist es dann so ein Zusammenspiel, dass Dinge dann erst zusammenkommen, wenn wir wirklich auch Gemeinschaft haben. Und so wie die Bibel es sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen und dann spricht Gott auch. Und so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott heute spricht und er hat das schon getan. Da sind nämlich wieder Dinge jetzt angesprochen worden heute, die da ziemlich gut mit reinspielen, was ich hatte. Du hast davon gesprochen, dass Jesus die Wahl hatte. Jesus hatte die Wahl. Er ist ans Kreuz gegangen, war aber die ganze Zeit vollkommen Mensch, vollkommen Gott und hätte jederzeit seine Allmacht, die ihm von der Autorität des Vaters übertragen wurde, gebrauchen können. Genauso haben wir die Wahl, immer kindlicher zu werden, wie du es schön gesagt hast, kindlicher zu werden als Gottes Kinder und auf dem Weg zu gehen, den er für uns hat. Mir ist dafür jetzt noch ein Bibelvers eingefallen, bevor ich dann in den längeren Bibeltext gehe. Verzeiht's mir, ich bin's hauptsächlich gewöhnt, im Englischen zu lesen und ich bin ein relativ schneller Leser. Wenn ich zu schnell lesen sollte, gebt mir gerne ein Zeichen. Aber erstmal aus Epheser Kapitel 5, Vers 1 und 2. Werdet nun also Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Jesus ist der Sohn Gottes und er war Gottes Kind. Und er hat die Wahl getroffen, darin zu leben. Und auch diesen Weg zu gehen, weswegen wir heute alle hier sitzen dürfen und wissen dürfen, dass die Gnade Gottes für uns verfügbar ist. Und so hatte ich gestern relativ schnell was zusammengetippt und habe es überschrieben mit: Deine Wahl, ist es auch Gottes Wahl? Fragezeichen. Ich möchte jetzt lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 13 bis 52. Und zwar ist das eine der großen Predigten, die Paulus in der Apostelgeschichte hält. Zum Hintergrund sage ich gleich noch ein bisschen. Von Paphos stachen Paulus und seine Begleiter wieder in See und kamen nach Perge in Pamphylien. Hier trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte wieder nach Jerusalem zurück. Paulus und Barnabas aber zogen von Perge aus landeinwärts weiter, bis sie in das pisidische Antiochia kamen. Am Sabbat gingen sie in die dortige Synagoge und setzten sich unter die Zuhörer. Nach der Schriftlesung aus dem Gesetz und den Propheten ließen die Synagogenvorsteher ihnen ausrichten: Liebe Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung für unsere Leute habt, dann redet. Da stand Paulus auf, bat mit einer Handbewegung um Ruhe und begann: Männer von Israel und alle, die ihr Gott fürchtet, hört mir zu. Der Gott unseres Volkes, der Gott Israels, hat unsere Vorfahren erwählt. Er ließ sie in der Fremde Ägyptens zu einem großen Volk werden und führte sie dann mit gewaltiger Macht von dort weg. Ungefähr 40 Jahre lang ertrug er sie in der Wüste. Dann vernichtete er 7 Nationen und gab deren Land unserem Volk zum Besitz. All das geschah in einem Zeitraum von etwa 450 Jahren. Danach gab Gott ihnen Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Jetzt wollten sie einen König haben und Gott gab ihnen Saul ben Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin. Der regierte sie 40 Jahre. Dann verstieß Gott ihn und machte David zu ihrem König. Ihm stellte er das Zeugnis aus: In David ben Isai habe ich einen Mann gefunden, der alles tut, was ich von ihm will. Und einen von den Nachkommen dieses Mannes hat Gott dem Volk Israel, wie er es versprochen hatte, als Retter gesandt, Jesus. Bevor er aber auftrat, predigte Johannes dem ganzen Volk Israel, dass sie ihre Einstellung ändern und sich taufen lassen sollten. Johannes sagte am Ende seines Wirkens: Der, für den ihr mich haltet, bin ich nicht. Aber seid euch im Klaren darüber, nach mir kommt der Erwählte oder Erwartete, und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Liebe Brüder, ihr Nachkommen Abrahams und ihr, die ihr Gott fürchtet, uns allen hat Gott die rettende Botschaft gesandt. Die Einwohner Jerusalems und ihre führenden Männer haben Jesus nicht erkannt. Sie verstanden auch die Worte des Propheten nicht, die doch jeden Sabbat vorgelesen werden. Trotzdem haben sie deren Ankündigungen erfüllt, als sie Jesus den Prozess machten. Obwohl sie keine todeswürdige Schuld an ihm fanden, verlangten sie seine Hinrichtung von Pilatus. Nachdem sie dann alles ausgeführt hatten, was über ihn geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und er hat sich als Auferstandener etliche Tage denen gezeigt, die ihm von Galiläa nach Jerusalem gefolgt waren. Das sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk Israel. So bringen wir euch nun diese erfreuliche Botschaft. Gott hat die Zusage, die er unseren Vätern gegeben hat, an uns, ihren Nachkommen, eingelöst. Er tat das, indem er Jesus berief oder erwählte. So steht es auch im zweiten Psalm: Du bist mein Sohn, ich habe dich gezeugt. Dass er ihn mit der Auferweckung aus den Toten aber für immer der Verwesung entrissen hat, kündigte er so an: Ich gebe euch die heiligen und unvergänglichen Güter, die ich David versprochen habe. Deshalb heißt es auch an einer anderen Stelle: Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung überlassen. David freilich ist gestorben, nachdem er seiner eigenen Generation nach Gottes Willen gedient hat. Er wurde neben seinen Vorfahren beigesetzt und sein Körper verweste. Der aber, den Gott auferweckt hat, ist nicht verwest. Ihr sollt deshalb wissen, liebe Brüder, durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünden angeboten. Das Gesetz des Mose konnte euch nicht von ihnen freisprechen, durch Jesus aber ist das möglich. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Seht zu, dass nicht eintrifft, was im 12-Propheten-Buch geschrieben steht: Schaut her, ihr Verächter, wundert euch und verschwindet, denn schon bald werde ich etwas tun, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat weiter über diese Dinge zu reden. Als die Versammlung sich dann aufgelöst hatte, schlossen sich viele Juden und auch Nichtjuden, die sich zur Synagoge gehalten hatten, Paulus und Barnabas an. Die beiden sprachen lange mit ihnen und ermahnten sie, sich immer ganz auf die Gnade Gottes zu verlassen. Am nächsten Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft Gottes zu hören. Als die Juden die vielen Menschen sahen, wurden sie eifersüchtig. Sie widersprachen dem, was Paulus sagte, und beschimpften ihn. Schließlich erklärten Paulus und Barnabas fest und offen: Zuerst musste euch das Wort Gottes gesagt werden, weil ihr es aber abweist und euch des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, wenden wir uns jetzt den Nichtjuden zu, wie der Herr uns beauftragt hat. Er sagte: Ich mache dich zum Licht für die anderen Völker, du sollst das Heil bis ans Ende der Welt bringen. Als die Nichtjuden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt oder erwählt waren, kamen zum Glauben. Soweit erstmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es immer relativ ungewohnt, dass im Gottesdienst so ein langer Text gelesen wird. Aber heute hatte ich irgendwie den Eindruck, es war mal dran. Weil in diesem Text ist eigentlich die komplette gute Nachricht verpackt, mit all ihren Facetten. Gott hat am Anfang den Menschen geschaffen und hat ihn erwählt, sein Ebenbild zu sein und einen freien Willen zu besitzen. Und der Mensch hat auch eine Wahl getroffen. Und unter dieser Wahl leidet die Menschheit und die ganze Welt noch heute. Die ganze Schöpfung stöhnt. Aber Gottes Wahl und Gottes Entscheidung, dass er sich zu den Menschen gestellt hat, war davon nicht beeinflusst. Und wenn man ein bisschen in den Kontext von diesem Bibeltext nochmal reinschaut, in den vorigen Kapiteln und was ist da so drumherum passiert, dann sieht man, okay, wir befinden uns in der Apostelgeschichte. Das heißt, Jesus Christus ist schon am Kreuz gestorben. Die Vergebung der Sünden ist verfügbar, wenn wir den Namen Jesus anrufen. Und die ersten Christen haben angefangen, das zu verstehen. Die Urgemeinde in Jerusalem wurde relativ kurz, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, im Heiligen Geist getauft. Und durch die Kraft Gottes, die damit in ihr Leben kam, ist die Gemeinde sprunghaft angewachsen. Über einige Jahrzehnte. Und dann kommt es aber direkt im Kapitel vorher zu einer Christenverfolgung. Und die Zeiten sind nicht mehr so schön, die Zeiten sind nicht mehr so einfach. Und das, was jetzt ein paar Jahre funktioniert hat für die Christen, funktioniert nicht mehr. Und jedem, dem jetzt irgendwelche Analogien in den Kopf schießen, was uns das mit diesem Jahr sagen kann, dass Dinge, die wir mal gedacht haben, dass sie funktionieren, nicht mehr funktionieren, der sei dazu eingeladen, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Aber im Kapitel vorher wird Petrus durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit, muss anschließend sich auf den Weg machen, Jerusalem verlassen. Herodes, der amtierende König, zu der Zeit ein sehr charismatischer und begnadeter Redner, sagt sich, die Christen sind mir jetzt zu mächtig geworden, den möchte ich jetzt gerne auf die Mütze hauen und stellt sich zeitgleich auf die Stufen des Tempels und hält eine flammende Ansprache. Man kann sogar davon ausgehen, dass es eine Predigt war, weil das Volk um ihn herum sagte anschließend, dieser Mann hat die Stimme Gottes. Woraufhin Herodes tot umfällt, sein Bauch bricht auf und Würmer quellen hervor. Die Bibel ist da manchmal ziemlich drastisch. Das heißt, im Prinzip, das komplette politische System ist im Umbruch. Die christliche Gemeinde ist im Umbruch. Und die Christen sitzen zusammen und beten. Und am Anfang von Kapitel 13 fangen sie an zu beten. Und der Heilige Geist legt ihnen auf Herz. Ich habe hier zwei Männer ausgewählt, Saulus und Barnabas. Das war dann auch der Anstoß, dass Saulus den Namen Paulus kurz darauf angenommen hat, schickt die doch mal los auf Missionsreise. Die Urgemeinde, die war jetzt schon ein paar Jahrzehnte gewachsen und sie waren hauptsächlich in Jerusalem, aber sie sind auch schon rausgegangen in die einzelnen Stadtstaaten und haben angefangen, da das Evangelium zu predigen. Allerdings ausschließlich in Synagogen. Jetzt brechen Saulus und Barnabas auf ihre erste Missionsreise auf, haben schon eine Station hinter sich und wir sind in der zweiten Station hier in Antiochien. Und sie stellen auf einmal fest, das, was wir machen, klappt nicht mehr. Sie gehen nämlich in die Synagoge und sie verkündigen das Evangelium und die Juden um ihn herum sagen, ach, sagt uns doch mal ein Wort der Ermutigung. Und Paulus kommt hin und hält diesen relativ langen Rundumschlag. Okay, Gott hat euch ausgewählt, ihr habt immer keine Lust drauf gehabt. Gott hat euch Jesus geschickt. Aber ihr müsst eine Wahl treffen, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Ohne das geht es nicht. Das sind jetzt ein ganzer Haufen Punkte, wo man so ein bisschen drüber nachgrübeln kann. Ich selber grübel auch noch drüber nach. So ein paar Punkte aus dieser Predigt, die Paulus da gehalten hat, will ich nochmal so aufgreifen. In Vers 17 geht Paulus so ein bisschen darauf ein. Ich werde es jetzt nicht nochmal immer einzeln vorlesen, sondern wer mag, kann sich da Notizen machen, mal selber nachgucken. Aber dass Gott uns tatsächlich in seinem Ebenbild geschaffen hat und uns einen freien Willen gegeben hat und dass er aber mit seinem freien Willen schon vor Beginn der Welt die Entscheidung getroffen hat, dass er sich zu uns stellt und dass er bis heute bei dieser Wahl geblieben ist. In Vers 32 und 33 geht er ein bisschen darauf ein, dass die Zusage Gottes noch heute gelten und dass er sie einlöst. 450 Jahre lang wurde etwas durch Propheten angekündigt, dass der Messias kommt, und Paulus kann davon berichten, hey, es hat zwar etwas gedauert und es war zwar nicht so, wie ihr es erwartet habt, es hat auch nicht so funktioniert, wie ihr dachtet, aber es ist gekommen und es ist sogar viel besser, als ihr dachtet. In Vers 38, Jesus hat uns durch den Opfertod am Kreuz die Vergebung der Sünden versprochen und gebracht, und der Weg zum Vater und ein Anrecht auf das ewige Leben sind ein Angebot, welches jetzt steht. Und die Einladung ist vorhanden. Aber die Wahl muss immer noch jeder Einzelne treffen. Das kann keine Gemeinde für einen tun. Das kann niemand anderes für einen tun. Paulus hält diese Predigt in einer sehr turbulenten Zeit. Und die Juden um ihn rum in der Synagoge, die waren sich dessen auch bewusst. Und die waren sich auch bewusst, dass sie die Freiheit hatten, sich zu entscheiden. Aber einige von ihnen wurden neidisch und wollten diese Botschaft nicht annehmen. Und das hatte Konsequenzen. Und jetzt stehen aber Paulus und Barnabas vor einer Entscheidung. Wir haben eingespielte Wege, wir hatten eine klare Reise, wir wurden ausgesendet von unserer Gemeinde in Jerusalem, in die Synagogen der Griechen zu gehen und dort den Juden das Evangelium zu verkünden. Die wollen das nicht. Und so lesen wir dann in Vers 46, schließlich erklärten Paulus und Barnabas fest und offen, dass sie eine Entscheidung getroffen haben. Zuerst musste euch das Wort Gottes gesagt werden. Gott hält sich an seine Zusagen. Gott hat das Volk Israel auserwählt. Aber Entscheidungen von uns Menschen haben Konsequenzen und öffnen den Weg für neue Dinge und neue Türen. Und so, weil ihr es aber abweist und euch des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, auch da wieder ein Punkt drüber nachzudenken, glaubst du, dass du Gottes Kind werden darfst und dass du so wichtig bist, dass Jesus für dich gestorben wäre? Und weil ihr euch nicht für würdig haltet, wenden wir uns jetzt den Nichtjuden zu, wie der Herr uns beauftragt hat. Er sagt, ich mache dich zum Licht für die anderen Völker, du sollst das Heil bis ans Ende der Welt bringen. Und das ist ein Versprechen aus Jesaja 42, Vers 6. Das heißt 450 Jahre vorher. Und das wird auf einmal zu dem Anlass, dass Gott gesagt hat, ich habe euch ausgewählt und wir dürfen heute hier sitzen. Und schließlich kommt aber so der Knackpunkt in Vers 48. Und als die Nichtjuden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, andere Übersetzungen sagen wieder erwählt waren, kamen zum Glauben. Gott hat jeden einzelnen von uns erwählt. Und wenn wir uns so die Geschehnisse dieses Jahres angucken, da gibt es einiges, wo wir sehen, dass Wahlen getroffen werden, Entscheidungen getroffen werden. Wir sind gerade alle so ein bisschen verwirrt, wenn man in die Medien reingucken, warum die Amerikaner so ewig lang brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. In Deutschland ist das relativ schnell. Wir wählen einen Bundestag. 3 Tage später sind die Ergebnisse da. Der Bundestag gibt dem Bundespräsidenten einen Ratschlag und der Bundespräsident schlägt dann einen Bundeskanzler vor. Und am Ende steht die entsprechende Person
von dem Bundestagspräsidenten. Und wer weiß, was Frau Merkel das letzte Mal in diesem Moment gesagt hat? Sie hat gesagt, ich nehme die Wahl an. Das heißt, wir halten fest, Gott hat uns erwählt zum ewigen Leben. Aber eine Wahl kann niemals zum Erfolg führen, wenn wir selber keine Entscheidung treffen. Und wenn wir auch nicht die Entscheidung treffen, neue Wege zu gehen, dann ist die Wahl Gottes trotzdem noch da. Und er wird auch auf neuen Wegen Menschen erreichen. Aber eventuell nicht mit uns. Und so finde ich es auch sehr schön, wie du heute Morgen erzählt hast, dass manchmal gar nicht da viel zu gehört, außer kindlich auf die Straße gehen und zu erwarten, dass Gott Menschen um uns herum erwählt hat. Und manchmal kommt einem dann so der Gedanke in den Kopf, wo man eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, ja, ich möchte da mitmachen, möchte sehen, dass diejenigen, die verloren sind, aber auserwählt sind, dass die gerettet werden. Und es ist einfach so, dass die Bibel immer wieder zeigt, dass in turbulenten Zeiten, dass die nochmal eine Möglichkeit sind, dieser Einladung Gottes zu folgen und zu fragen, wo ist es denn vielleicht für mich dran, neue Wege zu gehen? Wo muss ich vielleicht neue Wege gehen und mich einer Wahl ins Ungewisse stellen? Und darauf zu vertrauen, dass Gott sich zu mir stellt. Wo gibt es vielleicht Dinge, wo ich jetzt merke über die Monate, dass ich in alten Mustern gefangen bin und wo vielleicht Veränderung nötig ist? Wo kann ich mich dafür entscheiden? Wo bin ich vielleicht schon auf eine Wahl festgelegt und denke mir, ach, der will mit mir und mit Gott eh nichts zu tun haben? Wo ist es vielleicht wieder der Zeitpunkt, kindlich, meinen Kopf aufzumachen und zu sagen, okay Gott, vielleicht möchtest du ja doch etwas mit diesem nervigen Arbeitskollegen anfangen. Und vielleicht habe ich doch die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist, der in mir lebt, eine Plattform zu bieten, wo du wirken kannst und Menschen zur Entscheidung bringen möchtest. Ja, und ganz zum Schluss lade ich vielleicht eine Person hier ein, eine Entscheidung zu treffen, in ein Leben mit Ewigkeitsperspektive einzutreten. Ich weiß nicht, ob es jemand hier betrifft. Und wir kennen dann in Gemeinden, dass dann oft ein Bekehrungsaufruf kommt oder ähnliches. Aber ich glaube, Gott möchte heute, dass du eine Wahl triffst und dich auf den Weg machst. Wenn du Vergebung der Sünden annehmen möchtest und kennenlernen möchtest, dass Jesus gekommen ist, damit du ein vollkommenes, erfülltes Leben hast, auch in Krisenzeiten, dass du voller Frieden sonntags hier in der Gemeinde sitzen kannst und sagen kannst, ich weiß, wo ich hingehe, kommt Krieg, Feuer oder Wasser oder Verfolgung. Ich weiß, dass es immer neue Wege gibt und dass Gott mich weiterführt. Wenn du die Sehnsucht danach hast, dann bist du, glaube ich, auch dazu eingeladen, nach dieser Predigt eine Entscheidung zu treffen und tatsächlich auf eine Person deines Vertrauens zuzugehen und dich einladen zu lassen, dass Gott auch dich irgendwann beruft. Weil Gott ist ein Gott, der uns den freien Willen nicht nehmen wird. Er will uns aber segnen und er will uns Dinge zeigen, große und mächtige Dinge, die wir heute noch nicht verstehen können und die uns auch in den größten Krisenzeiten festbleiben lassen. Und so möchte ich einfach noch zum Abschluss beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du dich zu uns stellst. dass du von Anfang der Zeit gesagt hast, ich habe dich geformt im Mutterleib und ich habe große und mächtige Dinge mit dir vor und ich habe Pläne mit dir. Und dass du uns über uns sagst, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege sind weiter als eure Wege. Und dass bei dir immer etwas Neues noch hinzukommt und dass wir Dinge sehen werden und erleben werden, wenn wir mit dir unterwegs sind, die wir uns nicht vorstellen können und die auch nicht in das Chaos reinpassen, in dem wir uns gerade befinden. Ich danke dir aber auch, dass du uns immer die freie Wahl lässt, wie weit wir mit dir gehen dürfen, dass du uns die freie Wahl lässt, wie weit wir auf Missionsreise mit dir gehen dürfen und wie weit wir an diese Orte gehen, mit dir gehen dürfen, wo du auch neue Dinge aufbrechen willst, Herr. Und ich bitte dich, dass du in jedem auch einfach Hunger wächst, Hunger aufwächst, ja. Nach dem, was du vielleicht auch in diesen turbulenten Zeiten jetzt gerade neu tun willst und wo du uns neu hinführen willst. Auch wenn es gerade total absurd scheint, weil wir uns im Lockdown befinden und zu Hause sitzen. Ich bitte dich auch, Heiliger Geist, dass du einfach ganz klar zu jedem Einzelnen sprichst und uns ja, in dieser Woche begegnest und uns auch nochmal dein Wort, was du zu uns gesprochen hast, jetzt, dass es in uns etwas bewegt und uns weiterführt. Amen.